Herzlich willkommen an diesem Vormittag in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Bei uns zum heutigen Thema Kinder und Ihr Lebenstraum, wie Sie ihn finden und verwirklichen können. Und Sie haben die Möglichkeit, sich auch mit Ihren, auch mit Ihren Lebensträumen hier in der Sendung dann später einzubringen und sich mit Ihren Fragen und Anmerkungen auch hier in der Sendung zu Wort zu melden, die Sendung zu bereichern. Ja, es gilt als das Privileg der Jugend, große Pläne und Ideale für die Zukunft zu haben, die Welt verändern zu wollen. Ist das heute auch noch so? Die Sinus Jugendstudie von 2020 verdeutlicht, dass der Hedonismus, also der reine Lustgewinn und Genuss, der einst die Mentalität vieler Jugendlicher prägte, gestern war. Heute würden sich junge Menschen in Deutschland deutlich ernsthafter und besorgter zeigen. Interessant dabei ist, dass der größte Zukunftswunsch der meisten befragten Jugendlichen eine bürgerliche Normalbiografie mit starkem Wunsch nach Haus und Kindern ist. Vielleicht war das vor einigen Jahren noch anders. Denn Johanna Juni schreibt in Zeit Online über die Lebensträume von jungen Leuten und was daraus geworden ist, eher von Lebenskünstlern. Da ist zum Beispiel die 29-jährige Sarah, ich zitiere, mit 20 studierte Sarah noch Architektur und brach das Studium nach 10 Jahren ab. Was sie jetzt macht, fühlt sich für sie richtig an. Vor 1,5 Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm ein kleines Café in Berlin-Kreuzberg. Ihrem jüngeren Ich rät sie, vieles auszuprobieren, um das Richtige zu finden und das zu tun, worauf man Lust hat. Klar, ist es blöd, jetzt ohne Abschluss dazustehen. Aber ich weiß auch, dass ich nie in dem Beruf arbeiten würde und die 10 Jahre Studium waren prägend und haben mir auch etwas gegeben. Ja, und wie geht's weiter? Irgendwann will Sarah vielleicht mal eine Familie mit Kindern, aber das ist noch entfernte Zukunftsmusik. Wir fragen heute den renommierten Erziehungswissenschaftler und Coach Dr. Albert Wunsch, was er uns mitgibt, damit unsere Kinder einmal ihren Lebenstraum finden und verwirklichen können. Da haben wir, denke ich, genug Gesprächsstoff schon in der Anmoderation für unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wunsch. Sie sind Erziehungspaar, Erziehungs- und Konfliktberater, wie gesagt. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe. Ja, Zukunftswunsch Otto Normalverbraucher, so die Sinus-Jugendstudie von 2020. Wundert Sie das, beziehungsweise deckt sich das denn auch mit Ihren Erfahrungen mit Studenten?
Ja, was deckt sich fast? Also einmal habe ich den Eindruck, dass es eine unwahrscheinliche Vielfalt gibt. Ich gehe schon davon aus, dass die Sinus-Studie eine Reihe von Dingen recht gut erfasst hat und so dieses vordergründige Lust gewinnen und ich stolper so in die Gesellschaft rein, ein ganz Stück überwunden ist. Aber dass die jungen Menschen unwahrscheinlich ja praktisch auch gehandicapt sind, weil sie von sich den Eindruck haben, alles machen zu können, weil es ja eine unwahrscheinliche Vielfalt gibt. Und ich vergleiche das häufig mit einer Situation, wo ein Kind zwischen 20 oder 30 Alternativen wählen kann. Das ist restlos überfordert. Und unsere jungen Leute haben heute, wenn sie die Schule abgeschlossen haben, häufig noch gar keinen fast Schimmer vom Leben im Sinne von alleine leben, im Sinne von alleine versorgen, im Sinne von Verantwortung haben und sehen dann eine riesen Palette von 1000 verschiedenen Studiengängen, sehen eine unwahrscheinliche Palette von Lehrberufen, von anspruchsvollen Ausbildungsberufen, von etwas einfacheren Berufen und sind in einer gewissen Weise restlos überfordert und stolpern häufig in die Fußstapfen man rein, die sie einfach ein Stück auch kennen, weil es die Eltern machen, weil es der ältere Bruder, die ältere Schwester macht, sodass ich die junge Architektin oder fast Architektin verstehen kann, die dann auf einmal sagt, ja, ich habe das zwar gemacht, aber es ist doch nicht das, was mir gefällt. Und jetzt kommt noch eine andere Überlegung dazu. Vor 30, 40 Jahren haben viele mit Berufswahl verbunden, damit muss ich eine finanzielle Basis haben, um leben zu können. Da waren wenig Selbstverwirklichungsideen dabei, vor 50 Jahren noch stark. Da gab es das gar nicht, da kannte man das Wort noch gar nicht. Da wusste man nur, dass man irgendwas tun muss, um morgen leben zu können. Und heute haben die Kinder und Jugendlichen ja eine sehr satte Rundumversorgung von zu Hause erfahren, tun sich mit den einfachsten Dingen schwer. Ich habe jetzt zuletzt noch mitgerichtet, da ruft ein Vater mich an, sagt, nur eine kleine Anekdote von unserer Tochter. 19 Jahre jung, fährt seit einem Jahr Auto. Papa, das Auto fährt nicht mehr. Das heißt, ich kann gar nicht losfahren. Eher hin und her. Ja, was war passiert? Zum ersten Mal in ihrem Leben war das Lenkradschloss eingehakt und sie konnte den Schlüssel nicht drehen und wusste jetzt nicht, was sie machen. Wo muss sie fester drehen? Das heißt, sie hat zwar nachher zugegeben, dass sie im Fahrunterricht das gelernt und erfahren hat, aber was muss man, wenn man fahren will, als 18-Jähriger sich mit dem Lenkradschloss beschäftigt? Das ist doch eine blöde Geschichte. Das ist vielleicht ein kleines Indiz dafür, dass ganz viele Dinge von heutigen jungen Menschen ferngehalten werden oder sie nicht mitbekommen und von daher in einer Situation stehen, wo die Wichtigkeit eines Berufes im Sinne von finanzieller Absicherung und ökonomischer Lebensgrundlage fehlt, weil sie das noch gar nicht richtig begriffen haben, ehe sie eine unwahrscheinliche Auswahl von Berufen haben, die sie zum Teil gar nicht kennen. Und in der Situation sollen sie sich entscheiden, dann kommt natürlich häufig raus, dass mit 3, 4, 25 dann auf einmal eine Umorientierung stattfindet oder sie mit 18, 3 Wochen vor der letzten Abi-Prüfung, ich habe zuletzt mal hier Neues überprüft worden, 3/4 des Jahrgangs wusste noch nicht, was man mit dem Abitur macht. Also kurz vor der Abi-Prüfung wusste man noch nicht, geht man ins Studium, geht man in den Beruf, schaukelt man auf Vaters Scheckkarte durch Australien, macht man ein soziales Jahr, restlos unklar. Und das heißt für mich, dass in den Jahren vorher die Notwendigkeit von eigenen Entscheidungen, die Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen und damit eben auch mit 18 eigentlich, wie es das Gesetz sagt, volljährig ist, das Leben ein ganz Stück selber gestalten zu können, nicht existiert. Ja, und dann haben wir dann eben die Situation, der Lustgewinn, wie vor 20, 30 Jahren ist es nicht mehr in dieser Intensität, da kommt schon eine gewisse Nüchternheit rein, auch eine gewisse Vorstellung nach bürgerlichem Leben schönem Leben, aber es fehlen ganz viele Voraussetzungen, sodass dann vieles von dem, was man dann erträumt oder gemacht hat, nach einigen Jahren zerplatzt und man dann unzufrieden wird oder man halt ein paar Ausbildungsjahre noch dranhängen muss.
Ja, das ist jetzt ein Bild, was Sie da zeichnen. Sie selber, Sie stecken ja da mittendrin noch und mit Ihren 77 Jahren, da sind Sie auch immer noch in eigener Praxis tätig als Coach und eben auch als Dozent bei Seminaren oder auch mit Lehraufträgen an der Hochschule für Berufstätige in Neuss. Und da haben Sie ja auch viel mit jungen Menschen zu tun, die nochmal einen anderen Berufsweg einschlagen oder den Weg zum Lebenstraum in Anführungsstrichen eben doch noch nicht gefunden haben. Mal so ganz kurz noch gefragt, das Kind ist ja sozusagen jetzt da schon in den Brunnen gefallen, so wie Sie das schildern, 3/4 des Abi-Jahrgangs, wissen nicht, was sie machen sollen, die Notwendigkeit von eigenen Entscheidungen und Verantwortung, das fehlt. In dem Fall können Sie das jetzt auch nicht mehr nachholen. Wir werden das jetzt hier noch im Laufe der Sendung besprechen. Aber die jungen Leute, wenn sie da so stehen, wie sie da stehen, was geben Sie denen denn, würden Sie denen mitgeben, wenn die jetzt gerade mit diesem Schulabschluss da stehen und vor der Berufswahl stehen, was würden Sie denen raten?
Ja, das Thema mit dem Raten ist ja auch eine Frage, die viele Eltern haben. Eltern haben ja schon das ein oder andere ihren Kindern geraten und das ist eine Schwierigkeit. Ich habe mal das vielleicht sehr schöne andere Denkansatz. Ein 14-jähriges Mädel hier gehabt, wo die Mutter mit dem Mädel ankam und die hat das volle Programm mit Schulverweigerung drauf. Also nicht in die Schule gehen, ist ja alles doof. Mit der Clique auf dem Spielplatz rumhängen, erste Drogenkontakte, erste Sexualkontakte. Ja, und dann hat natürlich Schule keinen Platz. Und dann hatte diese Frau das Mädel so mitgebracht. Aber Herr Wund, ich habe ihr nichts gesagt. Also gucken Sie mal, dass Sie dem Mädel mal sagen, was irgendwie wichtig für das Leben ist. Das war so die Intention von ihr. Ja, sag ich, guck mal. Dann habe ich das Mädel dann gefragt, wie ist denn in Schule, wäre ja so normal. Dann haben sie gefragt, wie denn die Schulen wären, ja, die Noten wären ja auch relativ normal. Ich sage, vielleicht nicht ganz gut. Ich sage, vielleicht mal bitte in Zahlen. Gut, dann hat sie dann also die Zahlen mühselig aus sich rausgequetscht, da waren dann Reihe 5 im Bein, was also dann für sie normal war. Und dann habe ich sie gefragt, ich habe das System von dir und deinem Vater noch nicht so ganz begriffen. Wo gibt es eigentlich Stellen, wo man am ehesten einen Platz bekommt, dass man ganz viele Fünfen hat? Die hat mich angeschaut wie ein Auto. Wie meinen Sie das? Ja, sag ich, wenn du doch auf das Leben dich vorbereitest, hast du doch sicherlich das Ziel, irgendwann mal auch selbstständig zu sein, selbstständig Geld zu verdienen und so weiter. Und dann musst du doch, wenn du auf 5 hinarbeitest, ganz klar das Ziel haben. Das ist irgendwie eine gute Zahl, denn es gibt wohl Ausschreibungen, wo man die höchste Zahl im Notendurchschnitt hat, dann ist man dabei. Ich habe mich nochmal angeschaut und dann kam auf einmal wirklich so, oh. Dieses Beispiel drückt einerseits aus, wie wenig nachgedacht wird und zum Zweiten, dass ein klassischer Ratschlag oder ein Hinweis, mach doch so, fast nichts hilft oder wenn es die Eltern sagen, kontraproduktive Auswirkungen hat, sondern dass fast der einzige Weg ist, die Kinder, die Jugendlichen in gedankliche Welten reinzubringen, wo dann die Auswirkungen gedanklich so ein Stück erlebt werden. Und sie hat gemerkt, dass sie bei mir mit ihrem, ja, ja, so normal und so, und jetzt kommt sie wahrscheinlich dasselbe, wie der Vater oder die Mutter auch immer sagt, nicht durchkam und dann eben selber in diese ja schicksalhafte Situation geworfen wurde. Es gibt also in der Bildungstheorie so einen Denkansatz, du musst den Menschen in eine Situation hineinstellen, dass er so in das Leben geworfen sich fühlt und daraufhin selber dann ins eigene Nachdenken kommt. Ähnlich wie der Rogers das macht, der große Psychotherapeut, indem er die Menschen fragt, ja, wie haben sie denn in einer vergleichbaren Situation sich verhalten? Also um die Menschen dazu zu bringen, selber nachzudenken und selber zu spüren, dass das wohl wichtig ist. Und wenn ich einem Kind sage, hast du auch alles eingepackt in deinem Koffer für den Badeurlaub, sagt das sehr wahrscheinlich, wenn es überhaupt das alleine macht, ja. Und die Mutter weiß genau, Badezeug fehlt. Dann sagt sie, ja, überleg noch mal so, was man so am Meer und auf den Bergen oder wo wir hinfahren brauchen. Ja, ja, alles gut. Ja, und dann muss die Mutter natürlich auch aushalten, dass wenn das Badezeug fehlt, und das ist mein für ihn ein 5-6-jähriger Junge, dann muss man sagen, ja, ich habe 3 Möglichkeiten. Entweder suchst du einen Nacktbadestrand oder du kaufst dir was da oder du gehst halt nie ins Wasser. Um zu merken, dass das Leben eben bestimmte Voraussetzungen erforderlich macht und ich muss selber in einer gewissen Weise darauf kommen, das zu machen. Das haben ganz viele dieser jungen Leute nicht und deshalb stolpern die auch, ja, Lenkradschloss und Kühlschrank leer und was ist eigentlich mit Mülltonnen in Deutschland? Wieso kommt denn die Bananenschale nicht in die gelbe Tonne? Die hat doch eine gelbe Schale und ist auch verpackt. Also die verrücktesten Dinge, die einfach von den Kindern, von den Jugendlichen über zu viele Jahre ferngehalten werden und von daher die Eigenständigkeit, die Eigenverantwortung sehr stark zu wünschen übrig lässt. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende ein sehr schönes Seminarwochenende zum Thema Kompetenz und Selbstmanagement mit Studenten gemacht, die aber alle einen anderen Lebensweg gegangen sind. Die sind nämlich alle erst im Beruf gewesen und haben mit 25, 35, der Älteste glaube ich 42, auf einmal angefangen, ein Studium zu machen. Und die haben natürlich auch eine ganz andere Beziehung zum Studium. Die schauen genau, bei jeder Veranstaltung bringt mir das was, da muss ich dranbleiben, dass die auch Durchhänge haben, vollkommen klar. Aber die haben eine ganz andere Lebensgrundlage, weil sie schon alleine gelebt haben, weil sie auch gemerkt haben, das Studium muss ich selbst bezahlen. Hier hatten sie eine Studienförderung von einer Bundesstiftung, die ihnen dann eben so eine, ja, ein Stück Entlastung geboten haben, um sich auch umfassend genug aufs Studium vorzubereiten. Und fast alle waren, obwohl sie Vollzeitstudenten waren, auch irgendwie noch im Job als Krankenschwester wie früher mit Nachtschichten oder irgendwas. Also schon eine sehr herausfordernde Sache. Und dann stehen die Menschen nicht in der Situation, ich bilde mir einen Lebenstraum, sondern ich versuche in der Mischung meiner Interessen und der möglichen Dinge, die sich in der Gesellschaft bieten, einen realen Weg zu wählen, der mich zufrieden sein lässt, der mich vielleicht ja ab und zu mal glücklich macht, aber der nicht irgendwo so Traumhaftes an sich hat.
Das sagt Dr. Albert Wunsch, mit dem bin ich heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb im Gespräch. Zum Thema Kinder und ihr Lebenstraum, wie sie ihn finden und verwirklichen können. Dr. Wunsch ist Erziehungswissenschaftler, Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater. Ja, und er hat viele bekannte Ratgeber, sag ich jetzt mal, Literatur geschrieben. Das würden Sie vielleicht jetzt gar nicht so hören mögen, weil Sie haben ja auch gerade gesagt, mit den Ratschlägen ist es schwierig. Da schwingt immer der Schlag so etwas mit. Und das wissen wir, glaube ich, auch als Eltern, wo wir so Ratschläge verteilen. Da kommen oft Widerstände, weil es wichtiger ist, wie Sie sagen, Kinder in die gedankliche Welt hineinzuführen, wo sie eben auch so schicksalhafte Situationen selber miterleben, dass sie selber entscheidungsfähig werden. Wenn man sie jetzt so anhört, dann könnte man denken, okay, für viele unserer jungen Menschen, die ja irgendwie auch die Zukunft unserer Gesellschaft ausmachen, ist das so ein bisschen wie T5 ausgemustert oder lebensuntüchtig, den Stempel, den sie da so verteilt haben. Jetzt sitzen wir alle in diesem gleichen Boot, in dieser Gesellschaft mit vielen Ansprüchen. Wir sind einfach da sehr verwöhnt auch. Das sind wir, glaube ich, einfach alle. Und da ist ja die Frage, Sie sprechen auch gerade von Menschen, die schon mal eine Berufserfahrung gemacht haben. Auch da müssen wir feststellen, alle wollen studieren heute, weil damit das große Geld verknüpft ist angeblich. Und viele wollen nicht die vielen offenen Lehrstellen besetzen, die es da gibt. Da wundert man sich ja eigentlich auch, um vielleicht mal wirklich praktische Berufserfahrung zu machen. Wie war das denn bei Ihnen selbst, Herr Dr. Wunsch, Sie haben ja mit 14 Jahren eine Schlosserlehre gemacht und haben dann auch bis heute eine Werkstatt im Keller. Jetzt waren natürlich Ihre Lebensumstände wirklich nochmal ganz andere. Aber Sie haben auch gemerkt, Mensch, da stecken noch andere Facetten in Ihnen. Sie haben jetzt auch, wie Sie selber Studenten begleiten, also oder junge Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg haben Sie letztendlich dann die Fachhochschulreife gemacht. Und dann schreiben Sie so schön in einem Artikel, in einem Interview, während Sie in jungen Jahren die Türen in Universitäten reparierten, gehen Sie dort heute ein und aus, um Wissen weiterzugeben. Ja, und heute sind Sie, wie gesagt, bekannter Erziehungsratgeber, Buchautor zu Themen wie Spaßpädagogik, Verwöhnungsfalle, Boxen, Stopp für Paare, so ein paar Titel, Resilienz. Was hat sich denn in der Gesellschaft so grundlegend geändert? Oder was machen wir jetzt mit dem, was wir da haben? Wir können ja das Ruder nicht von jetzt auf nachher so einfach mal in die völlig andere Richtung lenken. Wenn wir jetzt da stehen, was können wir da noch reparieren? Und wir sind, glaube ich, auch selber Teil, als Eltern auch Teil dieser Gesellschaft, wo wir natürlich einen hohen Komfort haben, den höchsten hier weltweit.
Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote zur Berufswahl von mir, in Anführungszeichen. Also ich kann mich erinnern, ich war irgendwo 13,5, letzte Klasse, 8. Klasse Volksschule, andere Schulen außer der Realschule und des Gymnasiums gab es ja da noch nicht. Also das normale Volksschule, da waren auch sehr wahrscheinlich 70-80% aller Kinder hatten da ihren Abschluss, im Gegensatz zu heute, was Hauptschule ansieht. Ja, da kam irgendwann, der Lehrer sagte, morgen kommt der Berufsberater und der wird euch dann mit Radentat zur Seite stehen und dann könnt ihr euch dann so ein bisschen auf den Beruf vorbereiten, weil das steht ja in einem halben Jahr an und so weiter. Ja, da kam der Berufsberater und da stand er bei mir und sagte, ja, welche Berufe kennst du? Und dann sag ich, ja, mein Onkel war Schlosser und mein Opa war Schreiner. Und sagte, gut, das sind doch zwei gute Berufe. Ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Der nächste bitte. Das heißt, Berufsberatung im Sinne von Ideen finden, Herausspüren, null. Ja, und dann bin ich nachher nach Hause gekommen und dann sagt mein Vater, ja, ich kenne einen Schlossermeister, dann kann ich ja da mal nachfragen, ob du da anfangen kannst. Ja, und dann habe ich da angefangen und dann war das ganze Thema durch. Indirekt durch, denn nach 3 Jahren Schlossertätigkeit habe ich dann gedacht, das Leben hat doch noch andere Facetten und so weiter. Und habe dann eben über den zweiten Bildungsweg mindestens 15 Jahre nebenberuflich deutsche Hochschulen besucht, um dann eben das zu haben, was ich heute habe. Und habe eben dabei gelernt, dass die Eigenverantwortlichkeit das A und O ist. Und da müssten alle Eltern, die also 14-, 15-jährige Kinder haben und da langsam die Berufsvorbereitung vorgeht, massiv darauf hinarbeiten, dass dann eben auch solche Erfahrungen gemacht werden. Und wenn das Praktikum von der Schule vorgeschrieben wird, dann sollte der Vater nicht als erstes denken, ja, kann er bei mir irgendwo im Betrieb ein Praktikum machen oder dann haue ich mal einen guten Freund an, der hat ein Geschäft, sondern den Jugendlichen auch selber in die Situation bringen, das selber zu machen. Denn wenn man da unter so 3 Wochen Freund des Vaters in dem Büro sitzt und ein bisschen Kaffee kocht und Blumen gießt und sonst wie die Augen aufmacht, das ist keine Lebenserfahrung. Da müssen Eltern viel intensiver die Kinder ernst nehmen und herausfordern. Und ich habe eine nette Anekdote gehabt, wo ich als Leiter des katholischen Jugendamtes in Neuss regelmäßig Anfragen für Zivildienstleistende bekam. Und da rief eine Frau an, ob eine Zivildienststelle hätte. Ich sage, alles klar. Und ich sage, es geht aber ihren Sohn. Ja, ja, deshalb frage ich ja auch nach. Ich sage, es geht aber um ihren Sohn. Ja, ja, deshalb frage ich ja auch nach. Ich sage, hat Ihr Sohn einen Sprachfehler oder ist er im Augenblick im Ausland? Nee, wie kommen Sie darauf? Ja, sag ich, weil Sie anrufen. Ja, das ist doch dann einfacher. Ja, sage ich, wenn Sie dann auch noch gleichzeitig den Zivildienst für Ihren Sohn machen wollen bei uns, müssen wir zwar noch ein bisschen die Rahmenbedingungen klären, aber dann wäre das vielleicht dann als alternativ doch praktischer, wenn sich dann Ihr Sohn selbst bei uns bewirbt. Dann muss man sich vorstellen, die Mutter ruft für einen 18-Jährigen an, wo die Zivildienststelle ist, dann muss man sich nicht wundern, dass der 18-Jährige, wenn er dann bei uns ankäme, was ich damals abgelehnt habe, wenn er nicht selber kommt, dass dann der auch sich dahingesetzt fühlt und dann muss er am besten morgens immer Mutter fragen, was er denn machen soll. Also das ist eine Grundhaltung, hat was mit Verwöhnung zu tun, mit nicht loslassen wollen, mit zu lange eingepackt sein und ja, das hilft auf keinen Fall. Was die Veränderung wäre, eben mit 14 anfangen, auf den Beruf vorzubereiten, mit 10 ganz intensiv anfangen, auf das Familienleben intensiver vorzubereiten, durch regelmäßige Verteilung von Aufgaben, mit 5, 6 Jahren schon anfangen, bestimmte Aufgaben innerhalb der Familie zu übernehmen. Und ich habe mal eine tolle Erfahrung gemacht, als mein Zeitartikel zum Thema Drogenverwöhnung von einer Hildesheimer Hauptschule unwahrscheinlich stark kommentiert war. Also jedes Kind hat einen Leserbrief dazu geschrieben. Und dann habe ich die Lehrerin anschließend angerufen und habe gesagt, wie können die Kinder mit 14, 15 Jahren schon so differenziert an das Thema Verwöhnung rangehen und das und dann handschriftlich da einen Leserbrief schreiben. Da sagt sie, bei uns ist das noch so. Ja, sage ich, aber wer ist bei uns? Dann sagt sie, ja, wir sind in einer Randschule von Hildesheim. Über die Hälfte der Kinder kommt aus einem Nebenerwerbsbauernhof und in dem Nebenerwerbsbauernhof haben die Kinder schon morgens, was weiß ich, die Hühner versorgt, die Eier reingeholt, geguckt, ob die Kühe auf der Weide sind, was war, irgendwie solche Dinge und nachmittags setzt sich natürlich fort. Das heißt, die Kinder hatten mit ihren 14, 15 Jahren auch eine Funktion innerhalb des Haushaltes und damit haben die eine ganz andere Bodenhaftung als diese anderen, die praktisch so wie in so einem Treibhaus gezüchtet werden und dann anschließen sollen, die dann die Stabilität haben, in ein eigenständiges Leben zu kommen, was nicht passiert. Und alle, die noch ein bisschen von Treibhauskulturen wissen, wenn man die Blume zu lange im Treibhaus lässt und am besten vor der kalten Sophie ins Freiland setzt, dann braucht nur ein kalter Wind kommen oder der Hauch eines Bodenfrostes sind die weg und so sind die Kinder dann auch weg. Also viel intensiver auf das Leben vorbereiten. Jetzt bin ich der nächsten Stufe. Wenn die mit 18, 20, also jetzt 18, 20-Jährigen, das nicht gemacht haben, ja, dann hilft das also als erstes so der kleine Schubs aus dem elterlichen Nest. Ne? So, die Vögel haben das drin, wenn das Kleine nicht fliegen will oder wie auch immer, dann schmeißen sie aus dem Nest raus. Die Eltern sind natürlich, die Vogeleltern sind natürlich in der Lage, das Kleine drum aufzufangen. Das geht also nicht um brachiale Gewalt oder um sie leben und sterben, sondern es geht um Flüge werden im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das müssen dann Eltern machen, dann müssen Eltern dafür sorgen, dass das auch finanziell eigenständig ist, also nicht dauernd Mama, ich brauche mehr Geld, Papa, das Ticket von der Bahn ist erhöht worden, sondern hier hast du ein Budget, ist das für dich auskömmlich? Nein, ist es nicht, viel mehr, okay, dann schauen wir mal, was der Sozialhilfesatz ist, dann schauen wir mal, was der BAföG-Satz ist, dann schauen wir mal, dass du aufschreibst genau, was du meinst, was du brauchst und dann klären wir, was du bekommst und dann musst dann das eigene Haushalten damit einsetzen. All diese Dinge finden in den meisten Familien nicht statt. Wenn ich also Eltern sage, was ist denn das Budget ihres Sohnes, ihrer Tochter in der Stadt? Was heißt Budget? Ja, der Nachbar hat eine Eigentumswohnung für seinen Sohn in Aachen gekauft, damit er da leben kann. Und dann hat man natürlich auch alle möglichen Rechnungen von ihm. Ja, wie will denn dann Eigenständigkeit wachsen können? Wie will sich denn da ansatzweise ein realistischer Lebenstraum entwickeln können?
Ja, das ist die Bilanz, die Dr. Albert Wunsch zieht. Als Erziehungswissenschaftler, Paarerziehungs- und Konfliktberater. Herr Wunsch, das heißt, es geht letztendlich doch immer um die Erziehung, um das tägliche Bemühen in der Erziehung der Eltern, dass sie ihre Kinder zu selbstverantwortlichen, stabilen, im positiven Sinne auch selbstwirksamen, ich sage jetzt auch mal liebes- und beziehungsfähigen jungen Menschen erziehen, die auf dieser Grundlage dann auch, ja, dann wird diese Frage nach dem Lebenstraum vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil sie sich dann selber entwickeln kann. Aber jetzt haben wir doch ein komisches Dilemma. Wir haben am Lebensanfang gesellschaftlich gefordert, dass die Kleinstkinder möglichst früh in eine Fremdbetreuung kommen. Und man dann auch im Kindergartenalter schon meint, sie seien alle, sie kennen das schon, da muss man sie gar nicht mehr eingewöhnen, sie sind schon so selbstständig, können alles alleine. Und an der Stelle, vor allem wenn sie Säuglinge sind, ist das ja wissenschaftlich erwiesenermaßen eine große Überforderung. Da fehlt ihnen also richtig die Liebe und die Zuwendung, so dass sie im Prinzip auch gar nicht mehr das leisten können, nämlich ein resilientes Ich zu entwickeln als Jugendliche. Und da stelle ich oft auch fest im Bekanntenkreis dann, wenn sie älter sind, werden sie plötzlich überversorgt, wo ich dann manchmal denke, ist das jetzt das Nachholen dessen, was man damals vielleicht auch verpasst hat? Wie ist da Ihre Wahrnehmung oder wie ist das?
Ja, sehr heißes Thema, was ja im Augenblick oder sagen wir besser schon seit fast 10 Jahren von allen Ecken gepredigt wird, dass die Kinder möglichst früh in die Krippe sollen. Die Krippe wäre eine Bildungseinrichtung. Wer heute den Krippenalltag sich anschaut und ansieht und dann sagt, das wäre eine Bildungseinrichtung und der hat das Wort Bildung und das haben wir deutsche Bildung noch nie kennengelernt, weil das ist eine etwas qualifiziertere Verwahreinrichtung, gerade die Krippe, weil die vom Personalbestand her und von der Personalausstattung und vom Fachlichen her fast zu mir gar nicht in der Lage ist. Das liegt also nicht an den Leuten, sondern am gesamten Konzept, weil das Konzept eben darauf ausgerichtet war, die Kinder aus der Familie rauszuholen, an einen anderen Ort zu bringen, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, Bildungseinrichtung zu machen. Zusätzlich, Bildung hat immer was mit Person zu tun. Die besten Bildungsgeber, in Anführungszeichen, sind in den ersten Lebensjahren die Eltern. Und im ersten Lebensjahr durfte kein Kind überhaupt von den Eltern getrennt werden. Das sind aber alles Sachen, die heute ignoriert werden und die dann später Auswirkungen haben im weiteren Leben, in der Beziehungsfähigkeit, in der Selbstverantwortung und nicht nur in der Beziehungsfähigkeit, sagen wir mal jetzt im Punkto Liebespartner, sondern genauso gut auch in der Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen. Denn Urvertrauen entsteht in der Familie und wenn das Urvertrauen schwach ist, kann ich auch meinem Freund, meiner Freundin, meinem Kumpel nicht richtig vertrauen. Und deshalb müsste da schon angesetzt werden, wird oft nicht, aber deshalb müssen wir später wiederum neu in den Blick nehmen, wie wirklich Selbstständigkeit und Selbstverantwortung entsteht und wie dann eben auch eine Reihe von Phasen dazu genutzt werden. Und eine Urlaubsphase ist zum Beispiel eine ganz tolle Phase, wo dann, wenn man mit den Eltern nicht in ein All-Inclusive-Hotel fährt, ist auch mal ein Thema gewesen, wo meine Frau die Erziehungsberatung jahrelang gemacht hat, gesagt, also fahren Sie mit Ihren Kindern nie in ein solches Hotel, das ist eigentlich eine Sünde, den Kindern gegenüber, vielleicht auch rein wirtschaftlich betrachtet oder finanziell betrachtet, haben die mit großen Augen geguckt. Ja, sagt die Kinder, oder sagt meine Frau, die Kinder erleben doch, das sei das Normale. Und wenn die irgendwann mal in der Situation sind, wo sie das Geld nicht haben, dann werden die depressiv, weil sie sagen, mir ist das Normale nicht möglich, also bin ich irgendwie ein Verlierer, ich mache was falsch und dann wird man auch manchmal zornig gegenüber anderen, man entwickelt unwahrscheinliche Anspruchsverhaltensweisen und dann eben stattdessen entweder mit dem Wohnmobil, aber dann auch gleichzeitig mit entsprechender Aufgabenverteilung oder eine Jugendherberge oder eine Selbstverpflegerhaus, eine Ferienwohnung, wo dann aber nicht die Mutter wie zu Hause am Herd steht, sondern mit den Kindern vereinbart hat, die ist eigentlich Mutter mal schwerpunktmäßig oder Vater, wer jetzt der Oberverantwortliche für den Haushalt ist, Urlaub macht und die Kinder massiv einsteigen, diese Dinge zu übernehmen, mit Einkaufen, Kochen, Abwaschen. Ich habe eine Familie kennengelernt, die sagte, wenn unsere Kinder 13 sind, müssen sie in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Die müssen also Grundgerichte wie Spaghetti mit Hackfleischsoße oder irgendwelche einfachen Gerichte müssen die können, damit wenn Mama oder Papa oder beide mal irgendwie ausfallen, sie in der Lage sind, das selber zu machen. Und wenn das gut klappt, dann können die auch mit 16, 17 Jahren in der Freizeit mit den Jugendlichen losfahren, um dann eben auch sich selber zu versorgen, braucht keine Sorge haben. All die Dinge fehlen und von da müssen sie von den Eltern in den Blick genommen werden und von den 21, 23-jährigen Jugendlichen auch, denn die könnten ja solche Dinge auch selber mit sich organisieren oder könnten an so einem Wochenende teilnehmen, wie ich das jetzt gerade am vergangenen Samstag, Sonntag in Bonn gemacht habe. Dann hat man dann eine Voraussetzung, auch mit anderen stückweise an diese Dinge heranzugehen, denn vom Himmel fallen diese Dinge auf keinen Fall.
Ja, das schreiben Sie ja auch selber so nett auf Ihrer Homepage, dass diese Dinge nicht vom Himmel fallen. Und da mag ich Sie auch nochmal zitieren, weil es einfach sehr schön klingt. Sie schreiben nämlich da mit Sonne im Nacken, interessanten Zielen vor Augen, Tatkraft und Mut in der Tasche sowie einer kräftigen Prise Zuversicht. So kann man mit Elan und Freude das Tagewerk gelingen. Ja, und dann kommt natürlich auch viel Unerwartetes und viele Hindernisse im Leben nun mal dazu. Viele Herausforderungen, das Leben ist eben... Ja, man könnte auch sagen, eben etwas, an dem man lernt, eine Challenge. Und Sie sagen, es braucht eben vor allem diese Wirkkräfte wie Stabilität, Kreativität, Dynamik, Anpassung und Durchhaltevermögen. Und die kommen vor allem nicht wie ein warmer Sommerregen vom Himmel. So wie sich diese Einzelnen vielleicht ja, Haltungen, Einstellungen, wie man die jetzt ganz genau fördern kann, das wollen wir jetzt gleich weiter, darüber wollen wir uns unterhalten. Da möchte ich aber auch Sie mit ins Boot holen, die Sie uns zuhören, die Sie vielleicht auch schon das ein oder andere jetzt bei sich so festgestellt haben und denken, oh je, was soll ich denn jetzt tun oder wie kann ich das machen oder vielleicht habe ich das schon ganz gut gemacht. Sie erreichen uns jetzt unter der 089-517-008-008, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder gerade mobil unterwegs sind, vielleicht auch im Auto, im Autoradio, Radio Horeb über DAB Plus eingeschaltet haben. Dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen hier zum Thema, ja, Kinder und Ihr Lebenstraum oder Berufswunsch, wie Sie ihn finden und verwirklichen können. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Kinder und ihre Lebenstraum, wie sie ihn finden und verwirklichen können. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Buchautor, Erziehungswissenschaftler, Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater. Ja, und steht uns jetzt heute hier Rede und Antwort auch zu all Ihren Fragen, die Sie haben. Denn letztendlich haben wir jetzt schon herausgehört, es geht doch darum, unsere Kinder und Jugendlichen zu verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen, ihnen auf diesem Wege zu helfen. Und ja, weniger wirksam sind da oft Ratschläge, als vielmehr immer wieder mit ihnen im Gespräch zu sein und ihnen auch Verantwortung zu übergeben. Und das eben, das ist halt Erziehung dann so ein ganz lebendiger Prozess, wo man nicht sagen kann, jetzt tu mal das oder tu mal das, sondern eigentlich sind wir da immer, ja, eigentlich müssen wir immer diese Tuchfühlung auch aufrechterhalten zu unseren Kindern, oder? Also ein lebenslanges Geschäft und immer wieder eigentlich auch etwas, wo wir uns neu drauf einstellen müssen. Also eigentlich mal auch wirklich was Herausforderndes, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall auch nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt, weil in Verantwortung oder zu Verantwortung führen heißt in der Übertragung, die Kinder in Situationen bringen, wo sie durch Konsequenzen positiver oder negativer Art lernen, welches Verhalten förderlich und welches nicht förderlich ist. Das Wort Verantwortung ist ja oft ein sehr abstraktes. Ja, wie kann man einem Menschen Verantwortung beibringen? Ja, da musst du verantwortlich sein, sagt das Kind. Ja, weiß gar nicht, was Verantwortung ist, weil Verantwortung eigentlich die Antwort auf eine gut gemeisterte Situation ist und wo man die Anhaltspunkte erkannt hat, weshalb diese gut gemeisterte Situation gut gemeistert ist. Also dem Vierjährigen wird die Verantwortung übertragen, für den Wellensittich zu sorgen, dass er regelmäßig morgens und abends Wasser bekommt. Jetzt bekommt also der Wellensittich in den ersten 3 Wochen regelmäßig sein Wasser und auch das Futter kommt noch regelmäßig, alles gut. Und auf einmal lässt das Kind nach, weil ein Vogel kann ja schlecht sagen, ich habe Durst oder ich habe Hunger. Dann ist Spielen interessanter. Der Vogel als neue Errungenschaft fürs Kinderzimmer ist nicht mehr so interessant. Die Freunde draußen sind interessanter. Ja, und dann wäre dann die normale Reaktion, einmal vielleicht dran zu erinnern, meinst du nicht, das Vögelchen hätte auch Durst? Was kann, oh ja, und beim nächsten Mal würde ich nicht ein einziges Wort sagen, sondern an diesem Tag die Getränke für das Kind auf Null setzen, ohne das anzukündigen, einfach so. Und dann sagt das Kind irgendwann, wieso steht hier kein Glas? Wieso ist die Flasche, wo ich immer was draus trinke, leer? Und dann sagt ja, komisch, ne? Kommt irgendwie nicht von alleine. Vielleicht habe ich es vergessen, vielleicht habe ich es auch bewusst nicht. Wie Mama, willst du mich verdursten lassen? Ja, auf keinen Fall. Aber wie könnte es denn sein, dass gerade heute die Flasche leer ist und da auch noch nicht mal ein Glas für dich auf dem Tisch steht? Du willst mich ärgern. Gibt es vielleicht auch eine andere Erklärung? Wer ist eigentlich als neues Familienmitglied in Anführungszeichen vor 3 Wochen in unsere Familie gekommen? Ach, der Piepmatz. Also, hast den Piepmatz heute schon schreien hören? Ich will was zu essen haben, zu trinken haben. Nein. Ja, wie will er das denn zum Ausdruck bringen? Sehr wahrscheinlich gar nicht. Also, ich kann dir jetzt sagen, es könnte für dich eine gute Hilfe sein. Immer wenn du es vergisst, dann steht auch für dich kein Glas und kein Getränk da. Dann kannst du es dann einfacher merken. Das heißt, das Kind würde spüren, am eigenen Körper spüren, mir fehlt was, und dann kommt die Übertragung, dem Vogel auch. Das können Sie auf alle Lebensbereiche übertragen. Wenn ich mit einem Kind in der Wüste unterwegs wäre als Beduine und würde dem Kind morgens eine Flasche Wasser von einem Liter geben und würde sagen, pass mal auf, musst du schön aufpassen, wir sind heute Abend erst bei Oma in der Oase oder wieder in unserer Heimatoase zurück, pass auf, dass nichts davon verliert und so, dann hört das Kind das sehr wahrscheinlich zum ersten Mal, alles gut, stellt die Flasche mittags zur Rast oder zwischendurch mal zur Rast auf einen schrägen Stein und bumm, ist die Flasche halb leer. Oder vielleicht ja ganz leer. Dann würde ich erstmal als verantwortungsbewusster Vater nichts machen. Gar nichts. Damit das Kind irgendwann sagen, aber Papa, ich habe Durst. Du würdest sagen, du hast doch jetzt heute Morgen Wasser gekriegt, wo ist das denn hin, nicht an? Aber Papa, du hast doch gesehen, dass das gefallen ist. Ja, ich habe gedacht, du wolltest den Sand gießen oder die Blume gießen. Ist mir nicht so bewusst gewesen. Ach, das ist jetzt alles weg. Ja, und jetzt? Ja, jetzt brauche ich Wasser von dir. Ja, ich habe doch für mich Wasser mitgebracht, nicht für dich. Natürlich wird kein Vater das bis zum Ende durchhalten, aber das Kind müsste merken, dass es an diesem Tag ein großes Problem hatte, dass das Wasser durch Unachtsamkeit verschüttet worden ist. Und bevor das Kind verdurstet, wird der Vater an dem Tag sicherlich sagen, dann trinkst du etwas weniger, vielleicht hat er noch eine geheime Notration irgendwo, wenn irgendwas passieren sollte, dass man abends nicht da ankommt, Wüsten oder sagen wir, Menschen in Gefahrensituationen oder in unwirtsamen Gegenden haben immer eine kleine Notration dabei, dann wird man darauf zurückkommen. Aber das Kind wird spüren, nicht hören, spüren, oh, da hast du aber was nicht so gut aufgepasst. Das wären Dinge, die ein Kind in Richtung Verantwortung lernen kann. Und da gibt es dann ganz viele andere Sachen auch. Verantwortung für das Kinderzimmer, durch Aufräumen, durch Säubern. Mit 7 Jahren kann das Kind anfangen, das Zimmer zu säubern. Mit 3 Jahren kann es anfangen, das Kind Kinderzimmer auch eigenständig aufzuräumen. Und wenn irgendwas nicht so ist, wie es ist, dann spricht man es einmal an. Und wenn es dann gar nicht gemacht wird, oder die Kinder kommen dann in der Trotzphase und ich mache das gar nicht, für mich ist das schön und so, ja, dann muss man dann mal sagen, aber wir haben hier eine Familie, wo wir ein paar allgemeine Regeln haben, aber wenn dein Zimmer so chaotisch aussieht, dann wird das sicherlich deshalb sein, weil du viel zu viele Sachen hast, ist aber kein Problem, dann sortieren wir jetzt mal 90% von deinen Sachen aus und die 10% kannst du dann auch sehr wesentlich besser im Blick halten und dann wird das Kind mit mir, oh nee, das will ich aber nicht, ja. Zwei Möglichkeiten, entweder aufgeräumtes Zimmer, dann kann alles drin bleiben, oder unaufgeräumtes Zimmer oder weniger Arbeit für dich, dann packen wir die Sachen eben alle in einen Sack und packen sie auf den Speicher und wenn der Speichersack 3 Wochen oder 5 Wochen nicht genutzt wird, können wir ihn direkt an das nächste Kinderheim oder die Sammelaktion für irgendwie ein Kinderheim in Rumänien geben, das ist ein Problem auch gewesen. Also es geht um den, ob die jetzt alle Dinge 1 zu 1 zu übertragen sind, ist nicht der Punkt, aber die Kinder müssen spüren, die Jugendlichen müssen spüren, dass Dinge, die sie übernommen haben, wenn sie nicht übernommen, nicht ordnungsgemäß übernommen werden, Auswirkungen auf sie selbst haben. Nicht, das ist aber nicht gut, oder das tut Mama, auch diese verrückten Sachen, das tut mir ja weh für das Tier. Wieso muss mir als Mutter das für das Tier, kann ja sein, aber das Kind muss merken, der Jugendliche muss merken, dass bei ihm die negative Geschichte ankommt. Und ich habe selber eine schöne Erfahrung mal vor.
Warten Sie kurz, weil hier wartet nämlich schon ein Hörer.
Ja, dann machen wir Beschnitt.
Nehmen wir den kurz mal rein und dann kommen Sie auch wieder weiter dran. Ja, Herr Leibler aus München, mit dem sind wir jetzt hier verbunden. Ich grüße Sie in der Sendung.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich habe mit sehr großem Interesse Ihre Sendung verfolgt und ich fühle mich da auch manchmal angesprochen. Ich selber bin Vater von 3 Kindern zwischen 10 und 13 und wir haben selber einen Nebenerwerbs-Landwirtschaftsbauernhof. Also ich komme sogar ein bisschen in der Sendung vor. Meine Kinder haben frühzeitig gelernt, mit Maschinen, mit allen möglichen umzugehen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und also sie sind richtig auch in ein verantwortungsvolles Leben reingewachsen. Jetzt in der Zwischenzeit ist mein Sohn aber, wie gesagt, der Ältere 13. Und der Unterschied zwischen dem, wie ich aufgewachsen bin und er aufgewachsen ist, ist eindeutig diese Digitalisierung. Und wo ich noch kein Facebook kannte in jungen Jahren oder YouTube, ist das bei ihm eine ganz normale Sache. Und er hat vor kurzem auch zu mir gesagt, du Papa, was willst du mit deinen ganzen Kartoffeln? Wenn du 3 Millionen Follower auf YouTube hast, dann wirst du Millionär. Du musst bloß die richtigen Filme hochladen. Mhm. Jetzt bin ich in der Situation, wo ich sage, da kann er schon recht haben. Vielleicht ist das wirklich in Zukunft ein anderes Standbein, wie es bei mir war. Aber trotzdem will ich ihn halt nicht komplett in der Fantasiewelt lassen, dass jetzt jeder, der irgendeinen Film auf YouTube hochlädt, so sozusagen zum Millionär wird. Ja. Und in den Spannungsfeld bin ich gerade, wo ich jetzt nicht weiß, unterstütze ich ihn, also ich selbst bin auch Informatiker. Unterstütze ich ihn auch bei, wie das funktioniert, ja, wie mache ich Apps, was steht eigentlich hinter diesen ganzen Uploads und Follower-Geschichten oder lasse ich ihn da sozusagen auf sich selbst gestellt sein? Die einzige Lösung, die ich jetzt im Moment gefunden habe, war die, dass ich zu ihm gesagt habe, du, ich mache mit dir einen Deal, jeden Euro, den du in YouTube verdienst, den verdoppel ich. Und das seit einem halben Jahr machen wir das und ich musste noch keinen Euro zahlen. Also
Das ist natürlich wirklich also eine tolle Sache. Ich habe gerade ein bisschen gezittert und habe gedacht, wenn der also super toll ist und die ersten 1.000 sich verdient hat, dann müssen sie also ganz schön kräftig zahlen. Könnte nochmal eine Variante sein, darüber nachzudenken, was denn mit diesen Erfolgen gemacht wird. Sie haben die erste Stufe auf sich allein gestellt, sondern das kann natürlich nicht sein. Aber was eine spannende Geschichte wäre, vor allen Dingen nach den Erfahrungen, dass er noch keinen Euro verdient hat, war, mal herauszufinden, wie viele Super-Influencer oder wie sie sich dann jeweils selber nennen, denn auf Dauer in diesem Geschäft bleiben konnten. Denn das sind ja oft Eintagsfliegen. Da ist also so ein 18-jähriges Mädel, was sich da jeden Tag vor der Kamera regelt und irgendwelche Schönheits-, Schlankheits-, Mode oder sonstige Artikel da verkauft. Und dann mal die Frage, wer denn für dieses Mail wohl die Rente zahlt oder was die mit 40 macht, wenn das nicht mehr so smart aussieht, ob die sich wohl zwischendurch einen Beruf angeeignet hat, weil damit alt werden wird man nicht können. Also dass er sich mit der Problematik dieses in Anführungszeichen Lebensentwurfs etwas beschäftigt, um dann mal festzustellen, also so ganz sicher sinnvoll ist das ja auch nicht. Und Sie haben ja eigentlich eine tolle Vorbildfunktion, ohne dass sie ihnen die bewusst ist. Sie sind Informatiker, ich sag mal in Anführungszeichen Unkartoffelbauer ist, also oder Landwirt, egal jetzt. Ne? Und damit haben sie ja zwei Standbeine und das eine ist noch sehr stark bodenständig, das andere ist ja in der Informationssphäre. Aber dann müsste er ja auch, wenn er wirklich meinen würde, in diesem Bereich da mit Influencer und Filme hochladen und Follower kriegen, da würde er Geld mitmachen können, dann müsste er auf jeden Fall für den Fall B ein Standbein haben, was davon unabhängig ist, denn ob das noch in 3 oder 5 Jahren so sein wird, wissen wir nicht. In dem Augenblick, wo was weiß ich, hier Stromausfall ist oder andere Dinge passieren, wird es auch nicht funktionieren. Also was wichtig wäre, dass er parallel auf jeden Fall mit dem Leben in Verbindung bleibt, dass diese Zeiten geregelt sind. Mehr als so und so viele Stunden geht nicht am Tag oder in der Woche. Ich habe jetzt zuletzt wieder festgestellt, dass in der Untersuchung die mittlerweile bei 70, 80 Stunden pro Woche hängen, die also nur nicht jetzt durch Lernen, sondern spaßmäßig in den Medien rumgehangen wird. Das ist natürlich durch die Corona-Pandemie und dass viele zu Hause dann noch massiv verstärkt worden und indirekt auch von den Eltern vielleicht sogar gefordert worden, während andere Eltern gesagt haben, abends ist das Ding aus und dann setzen wir uns wie bei Großmutter, muss man nicht unbedingt sagen, an den Tisch und spielen Mühle, Dame, Schach oder auch, was hat da irgendwelche Gemeinschaftsspiele und nach 3 oder 5 Tagen kommen die Kinder, weil man selber wieder auf die Idee zu machen. Also da ist ein Stück Durchhalten notwendig, andere Wege aufzuzeigen, also in Kurzform. Nicht alleine lassen, die ein oder andere Frage beantworten, dann eben rein technisch notwendig ist. Die zweite Sache, die Zeiten für diesen Bereich ganz klar mit ihm in Zeiten regeln. Wenn er 13 ist, müsste er eigentlich auch noch mit Ihnen eine Absprache treffen, dass Sie regelmäßig gemeinsam in die Nachverfolgung seiner Programme gehen. Denn es kann ja sein, dass er irgendwelche schönen Sachen macht, aber es kann ja auch sein, dass er zwischendurch mal von den ein oder anderen Freunden unterste Kiste Material bekommt und das ist auch notwendig, dass 13-Jährige nicht mit sich alleine in dieser Materie stehen, es sei denn, sie haben als Informatiker die Fähigkeit, das Ding so zu programmieren, dass bestimmte Negativdinge nicht bei ihm ankommen, denn da gibt es auch eine ganze Reihe von Problemen, abgesehen von Nacktfotos und Gewaltvideos und allem Möglichen, sondern auch von diesen ganzen Anmachvorgängen. Bei Jungs vielleicht ein bisschen weniger, aber auch da, wo dann einer sagt, ach, du hast das Hobby für, habe ich auch und dann auf einmal können wir uns nicht mal treffen und dann, ja, gehen die Dinge weiter, wie man sie manchmal in der Zeitung liest. Ist das auch in meiner Praxis schon vorgekommen, dass also ein Junge immer verschlossener wurde, der viel am Smartphone hing und viel gemacht hat, wo danach herauskam, wo die Mutter dann mal reingeschaut hat, alles offen auf dem Tisch lag. Dass es da einen Mann gab, der sich jetzt irgendwo nächste Woche mit ihm verabredet hatte, um da mal irgendwie das Thema zu wechseln. Ja, das waren so die Dinge, die mir als erstes dazu eingefallen sind. Erstmals herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Und ich finde es toll, dass Sie gerade in dieser Doppelsituation stehen. Nebenerwerbslandwirt, die Kinder haben dann immer noch eine ganze Reihe von Funktionen, die man im Hochhaus in München nicht haben kann. Und dann eben auch gleichzeitig noch einen festen Beruf, der dann eben ein hochmoderner ist.
Ja, also sagen wir so, die negativen Sachen im Computer zu eliminieren, das ist ein bisschen so mein Job, das kann ich ganz gut. Das ist jetzt nicht mein Problem. Also mein Phänomen ist wirklich, dass er sozusagen in der kleinen Wohnung in München, ich sage mal 4 Stunden am Computer sitzt am Tag, während wir aber dann wochenlang auf unserem Bauernhof sind und er über Wochen keinen Computer anschaltet. Das sind die zwei Welten, in die er selber lebt. Meine Frage ist eigentlich die, weil ich ja die Zukunft selbst nicht kenne. Niemand kennt die von uns. Und die Zukunft könnte sehr stark in der Digitalisierung liegen und sie könnte sehr stark dadurch beeinflusst sein, dass Jobs in Zukunft auch durch, ich sage mal, durch Online-Medien oder Geld so verdient wird. Das kann ja gut sein. Davon möchte ich ihn ja nicht weghalten. Ich möchte ihn ja doch in die richtige Richtung schieben. Und da ist es ein bisschen schwierig für mich, wie schiebe ich ihn denn in welche Richtung, ohne ihn irgendwas zu verbieten. Ich glaube, das geht jedem Vater so. Und da muss ich mir zumindest jetzt mal wieder überlegen, wie mache ich denn das? Das mit dem Geld war ein ganz guter Trick von mir. Vielleicht können das auch andere übernehmen. Weil bis in so ein Sohn ernsthaft ein Video, mit dem er dann ja wirklich ernsthaft Geld verdienen will, hochgeladen hat, da vergeht schon eine Zeit.
Ja, also wie gesagt, wenn das so klappt, guter Trick, ins Negative oder sagen wir, ist in die Herausforderung gehen. Der andere Punkt ist, wenn auf Zukunft ganz viel mit Digitalem gemacht wird, ist aber das Digitale auch das Werkzeug. Also jemand, der heute sein Geld verdienen will mit Autofahren war vor 100 Jahren oder 150 Jahren der Renner, also da bleibt ihm Taxifahrer. Das heißt, auf die digitale Welt bezogen, es ist nicht in erster Linie wichtig, dass ich Auto fahren kann oder mich mit den Medien auskenne, sondern ich muss ja auch einen Inhalt haben. Als Beispiel, ich mache Coaching mittlerweile am Rechner mit den Menschen, mit der Zoom-Kamera und so weiter. Das heißt aber, nicht die technische Fähigkeit ist dann mein Geschäft, sondern die inhaltliche und die Technik brauche ich nur. Und wenn er lernt, dass alle Berufe sehr stark demnächst auch mit diesen modernen Medien zusammenhängen, wird es aber immer noch einen Inhalt geben, der eben Fachlichkeit erfordert, der Können erfordert und der mehr ist, als diese Dinge benutzen zu können. Denn derjenige, der die benutzen kann, der kann nur sein Geld damit verdienen, dass er bei anderen, die es noch nicht können, das dann macht. Gut, kann natürlich Serviceleistungen für das Internet für Leute anbieten, aber im Grunde geht es um die Frage, welche Kernqualifikation muss ich haben, um eben auch das Internet überhaupt beruflich und persönlich gewinnbringend im Sinne von Lebensgrundlage einsetzen zu können. Und da hört ein Stückchen mehr zu, als nur das Ding zu beherrschen oder irgendwelche Sachen hochzuladen oder selber zu machen, sondern muss ich eine inhaltliche Qualifikation haben und die kann er normalerweise nur durch ein Studium, durch eine Berufsausbildung und durch eine sehr selbstverantwortliche Umgangsweise erlernen.
Ja, vielen Dank, Herr Leible, für diesen Einwurf. Und ich hoffe, dass Sie jetzt nicht alle abgeschreckt sind, wenn Sie vielleicht denken, die Sie uns zuhören, Sie würden nicht so konsequent erziehen und trauen sich gar nicht mehr hier anzurufen. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Nein, im Gegenteil. Rufen Sie an, wenn Sie Probleme haben. Dann braucht man ja auch Hilfe. Und die haben wir auf jeden Fall alle. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Es verbleiben Ihnen noch ein paar Minuten für Ihre Fragen. Ja, und natürlich ist es ungleich schwieriger heute zu erziehen mit all dem, was so ins Haus direkt hineinkommt. Das ist sicherlich auch gar keine Frage. Und ja, auch so eine Welt im Wohlstand, die macht es auch eben überhaupt nicht leichter. Aber es gibt ja trotzdem immer noch ja so einen gesunden Menschenverstand. Und ich möchte, wenn ich jetzt darauf komme, das natürlich nicht gutheißen, also die Hochwasserkatastrophe zum Beispiel nicht deshalb jetzt herbeizitieren oder als gut bewerten, natürlich nicht. Aber sie zeigt eben doch eines, dass es diese Solidarität gibt und dass es vielleicht sogar Menschen gut tut, endlich mal wieder Hand anlegen zu können und dass auch viele Ortschaften ja auch bewiesen haben, dass sie wirklich selbst wirksam sind, dass sie sich selber, also ohne Fremde, teilweise sogar auch gab es einen Ort, der ohne fremde äußere Hilfe wieder geschafft hat, Wege zu bahnen, eine Brücke zu bauen. Da kommen, also werden plötzlich Kompetenzen abgefragt, die sonst heute gar nicht mehr abgefragt werden. Wir leben ja auch so ein bisschen in einer künstlichen Welt, vielleicht auch auf einer Luftblase, aber was wir in Zukunft immer brauchen werden, ist ja auch, sind auch Nahrungsmittel, sonst können wir nicht mehr leben, auch wenn der Bezug dazu vielleicht in weite Ferne gerückt ist. Ja, aber was, Herr Dr. Wunsch, müssen wir manchmal heute auch vielleicht künstliche Situationen schaffen, damit uns genau das gelingt, damit wir Kinder eigentlich auch wieder diesen Lebensbezug näher bringen, den wir haben, dass wir nämlich das nicht immer alles, also wir haben ja immer alles, sozusagen vom Lichtschalter bis zum Wasserhahn ist immer alles da, müssen wir eben nicht besorgen. Da. Und insofern ist es auch ein bisschen eine künstliche Welt und wir müssen auch nicht in unserem Garten etwas anbauen. Und wenn Kinder lange in der Schule sind oder zu lange in der Schule sind, können wir natürlich auch nicht gleich kommen, wenn sie nach Hause kommen und sagen, so und die Aufgabe, die wartet noch auf dich. Das sind ja auch mal so die kleinen Schwierigkeiten, die wir dann haben.
Okay, als erstes bei dem Ansatz, die Aufgabe wartet auf dich. Je stärker in einer Familie Dinge geregelt sind, das heißt also, Gordon hat vor 30 oder 40 Jahren sein Buch rausgebracht, die Familienkonferenz, Dreikurs hat ein Buch rausgebracht, hat es ähnlich genannt. Das heißt, einmal in der Woche als Familie zusammensetzen, um die wichtigsten Dinge zu regeln, ist also eine unwahrscheinlich klarer Ort des Lebens, der Lebenseinführung und gleichzeitig des Verantwortungstrainings. Also, wer hat nächste Woche Badezimmerdienst, der dafür sorgt, dass das Bad und Toilette sauber ist? Wer hat Küchendienst von den Kindern, der sagt, der sorgt dafür, dass Tisch gedeckt ist, abgeräumt wird für Spül und so weiter? Wer hat beim Einfamilienhaus Garten, Rasenmähdienst oder Straßenkehrdienst, irgendwelche Dinge, die zu klären und zu machen sind? Und dann oder eine solche wöchentlich oder nachher kann man vielleicht auch 14-tägig gehen, sitzt nur immer damit beginnen, was hat gut geklappt, wo gab es irgendwelche Dinge, wo man vielleicht nachsteuern müsste, also mir fehlten irgendwelche Sachen da, um das zu machen und der Rasenmäher ist stumpf, da muss auf jeden Fall das Messer geschärft werden, irgendwelche Sachen, die zu regeln sind, um damit die nächste Woche anzugehen, dann kann das auch rollieren, dass das eine Kind für eine Woche das, beim nächsten Mal das nächste Kind. Je mehr solche Dinge da sind, je besser ist die Vorbereitung auf das Leben. Der nächste Punkt wäre, dass eben auch Plan-B-Lösungen in den Blick genommen werden. Ich habe mich wirklich nochmal gewundert bei der Flutkatastrophe, mit welcher Naivität über 20, 30 Jahre Menschen oder vielleicht auch mit welcher Berechnung in Baugebiet, also sagen wir in Gebieten Häuser gebaut haben, die eigentlich hochwassergefährdet oder wassergefährdet schon vom Begriff her sind. Wenn also ein Gebäude in einem Baugebiet entsteht, was heißt im Lach oder im Bruch oder hinterm Deich oder an der Feuchtwiese, dann fragt man sich ja, wieso machen das überhaupt Menschen? Da müsste ja viel mehr Verantwortung da sein. Das heißt, in der Familie auch Plan B in den Blick nehmen. Was machen wir denn, wenn jetzt hier schönes Wetter nicht in dem Urlaub ist, sondern es ist schlechtes Wetter, also schlechtes Wetter, als schlecht bezeichnetes Wetter, Regenwetter, diesig und so weiter. Diese Überlegung Plan B ist ja auch bei der Katastrophe. Es hat wohl nie einer darüber nachgedacht, was man ist, wenn so viel Regen kommt, dass die Staumauer überspült. Wenigstens in Deutschland nicht. In der Schweiz habe ich es mal erlebt, da bin ich auch am Mattmarksee gewesen und wollte da in dem unteren Bachlauf lagern. Da standen riesengroße Schilder. Lagern im Bereich des Bachlaufes mitten im Sommer verboten. Dann habe ich gedacht, die sind irgendwie ein bisschen verrückt. Dann habe ich aber anschließend gedacht, trotzdem mal lieber einen von den Leuten, die hier wohnen, fragen. Und dann sagte man mir, ja, es kann sein, dass oben im Gebirge ein unwahrscheinlicher Starkregen runterkommt, dass auf einmal, wenn die Stahlsperre zu 95% voll ist, die Stahlsperre praktisch unkontrolliert überschwappt. Und dann ist hier unten anstelle dem halben Meter Wasser, den Sie hier sehen, ist auf einmal ein 3 Meter hoher Fluss. Wir haben es ja jetzt gerade in Garmisch-Partenkirchen in dieser Klamm mitbekommen. Wenn das eine lang angekündigte Geschichte gewesen wäre, dann hätte man die morgens gesperrt, weil damit das Starkregen kommt, war aber nicht. Das heißt, der Plan B wird durch diese Situation der Hochwasserkrise noch mal ein ganzes Stück deutlicher und die müsste im Grunde jede Familie haben. Was machen wir, wenn das nicht der Fall ist? Okay, heute Abend haben wir das und das geplant, aber was machen wir, wenn das nicht der Fall ist? Und das eben auch schon mal umsetzen. Und eins wäre schön, wenn häufiger, nicht dicke, aber häufiger kleine Katastrophen wären, dass der Strom mal für einen Tag ausfällt, dass der Nahverkehr, ja, da kriegen wir ja ab und zu schon mal Bescheid durch irgendwelche Gewerkschaftsentscheidungen, ausfällt und es ganz anders gehen muss. Und das ist eine Geschichte, die haben wir viel zu wenig im Blick. Und von daher ist auch die Flexibilität, um auf bestimmte Herausforderungen zu reagieren, sehr unterrepräsentiert. Wir müssten als Eltern den Mangel schaffen, fast künstlich schaffen, um eben in die Situation stärker reinzukommen.
Ja, das sagt Dr. Albert Wunsch, mit dem ich hier im Gespräch bin, heute in der Lebenshilfe Kinder und ihre Lebenstraum, wie sie ihn finden und verwirklichen können. Ja, da kommt noch eine Meldung hinein, ein Hörer nehme ich an, der uns hier erreicht hat und den ich begrüßen darf. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo?
Ja.
Ja.
Ja, eine Hörerin, Entschuldigung. Ja, Sie sind auf Sendung.
Dr. Wunsch, ich bin Sozialpädagogin und habe aber viele Jahre meine behinderte Tochter gepflegt so und nicht mehr berufstätig, kann man ja nicht alles. Was Sie vorhin sagten zu dem Gordon, das war natürlich bei mir seinerzeit auch im Studium. Ich habe in Köln das Examen gemacht und dann bei Caritas hier im Unterland, da wo wir wohnen, eine Karsulm, da Heilbronn, da habe ich im kirchlichen Bereich 12 Jahre Dienst tun können. Und dann kam unsere Tochter auf die Welt mit einer Mehrfachbehinderung, sprich sie ist 31 und vor geraum 3 Jahren hier selbstständig, also quasi umgezogen in eine betreute Einrichtung. So. Und da kann ich aber jetzt nicht hin, wegen Corona konnte ich nicht hin. Jetzt kann es nur besser kommen. Weshalb Sie mir jetzt wichtig sind und überhaupt, dass ich jetzt gerade auch noch glücklicherweise live durchkam. Wir haben keine weiteren Kinder. Ich habe so ein Smartphone und wissen Sie, ich bin ja im fortgeschrittenen Alter, habe mir versucht, das alles so wenig so beizubringen. Und wie Sie vorhin das Coaching erwähnten, konnte ich früher auch aufgrund meiner Ausbildung und Zusatzausbildung als Beraterin alles ad acta. Ich werde morgen 69, versuche Schritt für Schritt langsam, weil körperlich bin ich eher weniger fit als jetzt so.
Frau Altvater, wenn Sie das ein bisschen auf die Frage, die konkrete Frage zuspitzen,
ja,
damit wir noch zu einer Antwort kommen.
Genau, danke, dass Sie mich da abholen. Dr. Wunsch, Coaching für mich wäre jetzt in meinem Alter, wo ich doch schon eine große, lange Lebensschule mit Ups and Downs und ist für mich jetzt lebensnotwendig. Meine Ehe besteht seit 41 Jahren und wie gesagt, unsere Tochter ist 31. Ich werde mich versuchen, online oder jetzt so nochmal mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Danke Ihnen, dass Sie heute in der Sendung waren und dass ich jetzt Ihnen das Wort gebe kurz. Also ich habe jetzt viel zu lange.
Dankeschön.
Ja.
Ja, das war jetzt keine konkrete Frage, aber ich glaube, der Wunsch kommt da vielleicht durch. Sie verbleiben da auch erstmal im Schweigen. Was würden Sie dann darauf sagen, Herr Dr. Wunsch?
Also erstmal finde ich es immer gut, wenn in so eine Sendung sich jemand einklingt, auch wenn die Frage nicht so ganz klar ist. Ich habe den Eindruck, hier sind eine Reihe von Fragen deutlich geworden. Einmal die Frage, was mache ich als fast 69-Jährige in meinem weiteren Leben? Wie kann ich die Erfahrung, die ich gesammelt habe und durch das Leben erfahren habe, auch nochmal durch die massive Herausforderung mit der mehrfach behinderten Tochter, wie kann ich die vielleicht weitergeben? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ganz toll, das dann so auch einzubringen, denn eine Lebenswende, und sei es auch nur eine kleine, beginnt immer mit der Entscheidung, ich pack's an und immer wieder zu denken, ich könnte. Und so ein Anruf, der jetzt gerade eben gewesen ist, kann also so die Manifestation eines solchen Schrittes sein. Und wenn dann noch mehr folgt, dann ist das eine tolle Sache, eine Antwort, die vielleicht noch ein bisschen über die Frage hinausgeht. In Kürze, Coaching. Coaching ist eine Möglichkeit, aber es gibt hier eine Reihe von Dingen, wo man auch Lebenserfahrungen weitergeben kann, die man hat, zum Beispiel im Rahmen von alte Menschen begleiten, von Trauerbegleitung, von Sterbebegleitung. Ich habe jetzt eine junge Frau, die mit 28 Jahren einen Kurs besucht, Trauerbegleitung, weil sie erfahren hat, dass sie auf der einen Seite einiges eingeben kann, auf jeden Fall jede Menge Engagement eingeben kann, aber auf der anderen Seite auch unwahrscheinlich viel empfängt. Denn gerade mit alten Menschen zu arbeiten oder mit Menschen in schwierigen Situationen zu arbeiten, ist gleichzeitig auch ein Stück Bereicherung für einen selbst. Also ich gehe davon aus, dass die Frage, die Sie eben angeschnitten haben oder so, den Gedanken auch für viele andere Hörer sehr wichtig war und dann nochmal so ein neues Nachdenken einleiten kann, was man auch mit 69 noch machen kann, außer sich auf die Parkbank zu setzen und zu zählen, wie viele Jahre noch der liebe Gott einem geschenkt hat.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Altvater. Insofern wünsche ich mir mit Ihnen auch, dass diese Sendung auch für viele andere vielleicht einfach nur ein Anstoß war, einiges wieder zu überdenken und ein erster Schritt, um in Bewegung zu bleiben oder vielleicht auch wieder etwas zu bewegen, etwas zu verändern, zu gucken, ob der Kompass noch genordet ist oder der Erziehungsalltag, wie er denn läuft und ob er in Richtung Selbstständigkeit läuft. Und das macht ja dann vielleicht auch alle glücklicher, wenn sie ja mit dabei sind, im Haushaltsgeschehen mit anpacken und so einfach auch schon Verantwortung übernehmen, eigene Entscheidungen treffen können, sodass sie nicht dann wie vom Blitz getroffen sind, wenn sie plötzlich ihren Schulabschluss in der Tasche haben und dann gar nicht wissen, wohin es geht, wo lange es geht und wie es überhaupt funktioniert. Herr Dr. Wunsch, ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute zu Gast waren zu unserem Thema Kinder und Ihr Lebenstraum, wie Sie ihn finden und verwirklichen können. Und auch Ihnen bei Ihren weiteren Beratungen und Tätigkeiten, auch als Lehrbeauftragter, alles Gute.
Okay, danke und alle, die zugehört haben, viel Mut an diesem etwas grau wirkenden Morgen. Aber so eine Sendung kann ja auch dann Sonne in den Alltag bringen.
Ja, das soll so sein und das wünsche ich Ihnen auch und ich danke Ihnen auch fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Wenn Sie das ein oder andere nicht mitbekommen haben, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, bei uns in der Mediathek sich diese und andere Sendungen im Podcast-Angebot noch einmal herunterzuladen oder auch an die Adresse zu kommen von Herrn Dr. Wunsch, die Bücher, die er geschrieben hat, wenn nicht direkt über die Homepage von ihm, dann doch mindestens aber auch über das Tagesprogramm von Radio Horeb und da über den Infobutton. Ja, danke schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie weiter dran. Lassen Sie sich durch den Tag begleiten mit Radio Horeb. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.